bis Trinam. Übersetzung. Daraufhin blickten die Kühe, die oben auf dem Govardhan-Hügel grasten, den Hang herunter, da sie nach grünem Gras Ausschau hielten. Und so erblickten sie, nicht sehr weit von ihnen entfernt, ihre Kälber, die in der Nähe von Vrindavan weideten. Vers 30. Drishtvata tat sneha vasho smritatma sago vrajo tyat mapadurgamagha dvipat kukut griva udasya pucho gat dunkriter ash anasru paya javena. Als die Kühe von der Höhe des Govardhan-Hügels aus ihre Kälber erblickten, wurden sie von Zuneigung überwältigt und vergaßen sich selbst, wie auch die Hirten, von denen sie bewacht wurden. Deshalb rannten sie, obwohl der Weg sehr holprig war, voller Ungeduld zu ihren Kälbern, und zwar so schnell, dass es aussah, als habe jede von ihnen nur zwei Beine. Aus ihren vollen Eutern strömte Milch, ihre Köpfe und Schwänze hatten sie erhoben, und ihre Höcker bewegten sich mit ihren Hälsen. So liefen sie ungestüm zu ihren Kälbern, um sie ihre Milch trinken zu lassen. Erläuterung. Für gewöhnlich werden die Kühe und die Kälber getrennt geweidet. Die älteren Männer hüten die Kühe und die Kinder passen auf die Kälber auf. Als die Kühe jedoch die Kälber am Fuß des Govardhan-Hügels erblickten, vergaßen sie, wo sie hingehörten, und rannten mit erhobenen Schwänzen und weit ausgreifenden Beinen stürmisch den Abhang hinunter, bis sie bei ihren Kälbern angelangten. Dann Vers 31, ich lese gleich die Übersetzung. Die Kühe hatten bereits neue Kälber zur Welt gebracht, doch als sie am Fuß des Govardhan-Hügels angelangt waren, ließen sie die älteren Kälber aus ihren Eutern trinken, weil sich ihre Zuneigung zu diesen Kälbern vergrößert hatte. Und darauf begannen sie, deren Körper voller Aufregung abzuschlecken, als wollten sie sie verschlingen. Und die nächste Übersetzung. Da es den Kuhhirten nicht gelungen war, die Kühe daran zu hindern, zu ihren Kälbern zu laufen, waren sie gleichzeitig beschämt und zornig. Es war für sie sehr mühsam, den steinigen Weg hinunterzuziehen. Doch als sie unten anlangten und ihre Söhne sahen, wurden sie von starker Zuneigung überwältigt. Erläuterung. Alle wurden von immer größerer Zuneigung zu Krishna erfüllt. Als die Kuhhirten vom Hügel herabkamen und ihre Söhne erblickten, die niemand anders als Krishna waren, wuchs ihre Liebe an. Übersetzung. In diesem Augenblick versanken alle Gedanken der Kuhhirten in die Stimmung väterlicher Liebe, die durch den Anblick ihrer Söhne erweckt wurde. Da sie von starker Zuneigung ergriffen wurden, legte sich ihr Zorn völlig und sie hoben ihre Söhne hoch, umarmten sie und rochen an ihren Köpfen, was ihnen höchste Freude bereitete. Erläuterung. Nachdem Brahma die ursprünglichen Kuhhirtenjungen und Kälber entführt hatte, erweiterte sich Krishna und wurde selbst zu den Knaben und Kälbern. Weil die Knaben, also Krishnas Erweiterung, waren, empfanden alle Kuhhirten besonders starke Zuneigung zu ihnen. Am Anfang, als sie sich noch auf der Höhe des Hügels befanden, waren die Kuhhirten zornig gewesen. Doch weil die Knaben wegen Krishnas Einfluss äußerst bezaubert waren, wurden die Kuhhirten von außergewöhnlich starker Zuneigung ergriffen und kamen sogleich vom Hügel herunter. Wir lesen noch weiter. Die älteren Kuhhirten, die innige Freude erfuhren, als sie ihre Söhne an sich drückten, lösten schließlich langsam und nur sehr widerstrebend ihre Umarmung und kehrten in den Wald zurück. Da sie dabei jedoch an ihre Söhne dachten, rollten Tränen aus ihren Augen. Erläuterung. Am Anfang waren die Kuhhirten ärgerlich darüber, dass die Kühe von den Kälbern fortgelaufen waren. Und doch als sie vom Hügel herunterkamen, wurden sie selbst von Zuneigung zu ihren Söhnen überwältigt und umarmten sie deshalb. Den Sohn zu umarmen und an seinem Kopf zu riechen, ist ein Zeichen, dass man ihn liebt. Vajasya Rama Prema Adher Vikshyot Kantyang Anukshanam Muktastanesh Vapat Yeshu Muktastanesh Vapat Yeshu Vapi Ahetu Vit Achintayat. Der letzte Vers, den wir für heute lesen. Weil sich die Zuneigung der Kühe zu ihren Kälbern vergrößert hatte, ließen sie große Anhänglichkeit erkennen, selbst gegenüber den Kälbern, die schon größer waren und nicht mehr die Milch ihrer Mutter saugten. Baladev bemerkte, wie sehr die Kühe an ihren Kälbern hingen. Doch weil er nicht verstehen konnte, was der Grund dafür war, überlegte er folgendermaßen. Erläuterung: Die Kühe hatten jüngere Kälber, die begonnen hatten, die Milch ihrer Mütter zu trinken, und einige der Kühe hatten gerade vor kurzem gekalbt. Doch nun zeigten die Kühe aufgrund ihrer Liebe den älteren Kälbern, die keine Milch mehr tranken, stürmisch ihre Zuneigung. Diese Kälber waren schon älter, aber trotzdem wollten die Mütter ihnen Milch geben. Balaram wunderte sich daher ein wenig, und er wollte Krishna nach dem Grund ihres Verhaltens fragen. Obwohl die Kühe neugeborene Kälber bei sich hatten, waren sie tatsächlich begieriger, die älteren Kälber ihre Milch trinken zu lassen, weil diese Erweiterungen Krishnas waren. Diese erstaunlichen Ereignisse waren durch den Einfluss Yoga Mayas ermöglicht worden. Es gibt zwei Mayas, über die Krishna gebietet: Mahamaya, die Energie der materiellen Welt, und Yoga Maya, die Energie der spirituellen Welt. Die hier beschriebenen ungewöhnlichen Ereignisse wurden von Yogamaya bewirkt. Von dem Tag an, an dem Brahma die Kälber und die Knaben entführte, übte Yogamaya ihren Einfluss auf solche Art und Weise aus, dass die Bewohner von Vrindavan, selbst Balaram, ihre Wirkungsweise nicht durchschauten und nicht begriffen, dass die ungewöhnlichen Dinge, die sich ereigneten, allein Yogamayas Werk waren. Nur Balaram begriff mit der Zeit, was geschah, und so fragte er Krishna. Namaham Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swamini Tina Mine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pracharine Nivasesa Sunya Vari Bhaskatyari Satari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadha Shiva Sadi Go Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. An dem Tag, an dem Brahma die Kühe von Krishna stahl, hatte Balaram Geburtstag. Und deswegen war an diesem Tage ausnahmsweise einmal zu Hause geblieben, dass seine Mutter Rohini die geeigneten Vorbereitungen treffen konnte und das Geburtstagsfest arrangieren konnte. Krishna jedoch war an diesem Tag wie sonst auch mit den Kuhhirtenjungen und Kälbern heraus in die Weidegründe von Vrindavan gegangen. Wir haben in den vergangenen Tagen behandelt, was daraufhin geschah. Brahma beobachtete Krishna und fragte sich, ob dieser Junge wohl tatsächlich die höchste Persönlichkeit Gottes war, oder er verstand, dass auf alle Fälle der Junge etwas Besonderes war, und aus diesem Grunde versuchte er, Krishnas Kraft mit seiner Kraft zu messen. Im Bhagavatam wird gesagt, dass Krishna versuchte, die Sonne zu erleuchten, indem er Brahma versuchte, die Sonne zu sehen, indem er sein Streichholz dagegen hielt. Mit anderen Worten, mit seinem Sehtest versuchte er herauszufinden, ob Krishna Gott sei. Und was war sein Sehtest? Er raubte einfach die Kälber und Kuhhirtenjungen, versetzte sie in einer Höhle, in einen mystischen Schlummer und kehrte zurück, um zu sehen, was Krishna jetzt machte. Als er zurückkam, sah er, dass nichts geschehen war. Die Kühe und Kälber waren noch da. Kehrte also nochmal zurück, war völlig verwirrt, dachte sich, was ist jetzt geschehen? Ich habe doch gerade die Kälber und Kuhhirtenjungen gestohlen und in eine Höhle getan. Habe ich mich vielleicht getäuscht? Habe ich das nur geträumt? Kehrte also zurück und sah in der Höhle nach, und tatsächlich, dort waren die Jungen und die Kälber und schliefen. kehrte also nochmal zurück und sah nochmal, was er das erste Mal schon gesehen hat, dass alle Kälber und Kühe identisch da waren. Wie das Bhagavatam sagt, selbst diese Kopien waren so perfekt, dass selbst Angewohnheiten und besondere Charaktereigenschaften in diesen Jungen, die da mit Krishna spielten, identisch waren mit denen der geraubten Kälber und Kuhhirtenjungen. So, Brahma, als er diese Kälber und Kuhhirten, also Kälber und Jungen sah, war völlig überrascht und sollte noch mehr überrascht werden, als Krishna dann seine transzendentalen Kräfte zeigte und Brahma zeigte, wie all diese Kälber und Kuhhirtenjungen allesamt Erweiterung seiner transzendentalen Energie waren. Was Brahma nämlich sah, ist, dass sich all die Kälber und Kuhhirtenjungen vor seinen Augen plötzlich in Vishnus umwandelten, die von der ganzen Kreatur, also den Tieren, den Devatas und auch allem sonst, was in Vrindavan war, verehrt wurden. Nun, weil einige unserer Zuhörer sich hier erst eingeschaltet haben in unsere Berliner Vorlesung, also erst neu dazu, möchte ich nochmal auf ein ganz besonderes Lila im Lila vor darauf aufmerksam machen. Wie wir alle wissen, finden Krishnas Lilas in verschiedensten Ebenen statt und es gibt immer noch ein Lila im Lila und in diesem Lila gibt es wiederum ein Lila im Lila, sodass reine Gottgeweihte niemals überdrüssig werden, über Krishnas transzendentale Spiele zu spielen. Die Kälber und Kuhhirtenjungen, die Brahma entführt hatten, waren nicht die eigentlichen Kälber und Kuhhirtenjungen, die die Freunde und Beigesellten von Krishna waren. Krishna lässt es nämlich nicht zu, dass seine Gefährten in irgendeiner Weise von irgendwelchen Wesen in Schwierigkeiten gebracht werden oder gar gestohlen werden. Genauso wie Lord Rama, in dem Spiel von Ramachandra Ravana nicht die echte Sita entführte, sondern nur eine geschaffene Sita, eine durch die Yogamaya des Herrn geschaffene Sita, so entführte auch Brahma nicht die eigentlichen Kuhhirtenjungen und Kälber, sondern Kuhhirtenjungen und Kälber, welche Krishna durch seine innere Energie geschaffen hatte. Die wirklichen Kuhhirtenjungen und Kälber haben in dieser Zeit, es war genau ein Jahr, in einem Tal gespielt und freuten sich da ihren transzendentalen Spiele. So, diese Yogamaya, die also so stark ist, dass sie Brahma verwehrt, ist sogar so powerful, dass sie Balaram verwehrt. Als Balaram nämlich zurückkehrte, nachdem er seine Geburtstagszeremonie gehabt hatte und teilnahm an dem Spiel, fiel ihm eigentlich nur auf, wie wir hier sehen, dass diese Kälber und Kuhhirten Jungen irgendwie etwas ganz Besonderes sein mussten. Wir haben hier gehört, dass die Kühe, obwohl sie jüngere Kälber hatten, sich ganz enthusiastisch den Älteren zuwandten, um sie zu säugen. Sie rannten den Hügel herunter, als sie die von Krishna erweiterten Kälber sahen. Und obwohl die schon lange über das Alter hinaus waren, wo sie Milch tranken, also oder abhängig waren von der Milch ihrer Mütter, kamen sie und seuchten die nochmal. Und auch die Kuhhirten, die sehr zornig darauf waren, dass ihnen die Kühe davon gelaufen waren, gingen zu den Jungen hin und hoben sie auf und während sie die herzten, wurden sie so voller Zuneigung, dass sie ganz ihren Zorn vergaßen. Brahma sah das und war verwehrt. Ihr selber seid vielleicht nicht so als Kuhhirten groß geworden und wisst nicht, wie das ein Anlass zu Ärger ist, wenn die Kühe deren Milch man haben will, ihre ganze Milch Kälbern geben, die die Milch nicht brauchen, und wenn die Kühe auch noch ausreißen, das ist eine große Sorge. In jeder Kuhhirtengemeinschaft ist das ein Skandal. Das heißt hier, die Kuhhirten waren beschämt, dass ihnen die sozusagen davongelaufen waren. Die waren in ihrer Ehre gekränkt und waren zornig. Wie kann das geschehen? Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, so Farmer, die Kühe hüten und von den Kühen abhängig sind, was ihren Lebensunterhalt betrifft, die werden wirklich, für die ist das eine größere Sache. Für uns ist das vielleicht als Stadtmenschen froh und ein Anlass zur Freude, wenn die Kühe durch das Land galoppieren. Aber Farmer sind da ganz gestört. Das ist da etwas, was sie beschämt und auch zornig macht. So ging es den Bewohnern von Vrindavan. Aber wie Balaram sah diesen Wandel, als sie dann mit den Jungs ihren Kindern zusammentraten und die von Krishna erweiht worden waren, da waren die so machtlos, da wurden sie so aus ihrer Gesinnung geworfen, dass sie vor Ekstase weinten und die Jungs gar nicht mehr loslassen wollten und in den Wald gingen. Das war also Balaram, das, was hier geschehen. Er kannte die Kuhhirtenjungen persönlich und die Kuhhirtenmänner persönlich und er wusste, das ist außergewöhnlich. Und er kam ganz, ganz langsam, heißt es, dahinter, dass das wahrscheinlich an Krishnas transzendentaler Energie, der Yogamaya-Kraft liegen müsse, dass die alles vergaßen und sich so völlig untypisch verhielten. Und schließlich kam er denn dahinter. Er hatte ja nicht gesehen, wie Krishna die Kuhhirten und Kuhhirtenjungen erweitert hatte, weil er an dem Tag sein Geburtstagsparty hatte und nicht daran teilnahm. So, das bringt uns auf einen interessanten Punkt, nämlich den interessanten Punkt dieser Yogamaya-Kraft. Dieser inneren Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes und im Gegensatz dazu der Mahamaya-Kraft. Sedi, kannst du bitte mal hinter unserem Fernseher den Mayapur Newsletter holen, in den Preaching-Raum. So, diese Yogamaya-Kraft hat zwei Funktionen. Zunächst einmal, also sie sorgt dafür, dass Krishnas transzendentale Spiele stattfinden können, indem sie die spirituelle Manifestation erzeugt. Und sie sorgt auch dafür, dass die befreiten Seelen in der spirituellen Welt in großer Liebe Krishna ergeben sind. Diese Yogamaya-Kraft wird von Radharani, die die Herrin von ihr ist, verwaltet. Ich möchte euch ein bisschen, weil wir so selten darüber Gelegenheit haben, uns zu vertiefen, über die spirituelle Welt ein paar Informationen geben. Also, ihr kennt sie schon, aber ich möchte sie nochmal wachrufen in der Erinnerung, sodass wir unser eigentliches Zuhause in dieser abscheulichen Gefängnisabteilung des Schöpfung Gottes, diesem Durga-Haus, nicht vergessen. Die spirituelle Welt misst 3/4 im Vergleich zu dem 1/4, was durch die materielle Manifestation eingenommen wird. Die materielle Schöpfung beinhaltet unbegrenzt viele Universen wie das unsere, mit vielen Planeten und Sternen. Der spirituelle Himmel ist bekannt als Vaikuntha oder der Ort frei von aller Sorge. Die Planeten des spirituellen Himmels sind selbst ausstrahlend und die Bewohner dort genießen ein ewiges Leben voller Glückseligkeit und Wissen. Unter all diesen spirituellen Planeten ist Goloka der höchste. Dort wird die höchste Persönlichkeit Gottes verehrt in ihrem ursprünglichen, anziehendsten Form als Sri Krishna. Krishnas Reich ist größer als alle anderen spirituellen Planeten zusammengenommen. Der höchste Planet Goloka wird als ein spiritueller Lotus beschrieben, mit tausenden von Blütenblättern. Im Blütenkranz wohnt Krishna im Hause seines Vaters und seiner Mutter Nanda und Yashoda. Er wohnt dort zusammen mit seinem Bruder Balaram. Die Blätter des Lotuses sind die Wohnorte von Krishnas unbegrenzt vielen Dienerinnen, den Gopis, und die Blätter dazwischen sind die Weideflächen, wo Krishna und seine Freunde unbegrenzte Herden von Surabi-Kühen hüten. Steht ihr, im Blütenkranz ist das Haus von Nanda Maharaj, also Nandagram. Dann die Blätter um diesen Blütenkreis herum sind die Wohnorte der unterschiedlichen Gopis. Und wieder Zwischenblätter davon bilden die Weideflächen, auf denen Krishna seine Kühe und Kälber hütet. Die gesamte vedische Schrift verherrlicht das Reich Krishnas als den besten aller Orten, und die größten Transzendentalisten beten um die Gelegenheit, dort wohnen zu können. Krishna wird bedient von seiner spirituellen Energie in drei Aspekten. Diese Energie erweitert sich als Existenz, Sandini, Kraft, und manifestiert und erhält die gesamte spirituelle Welt und alle Bewohner dort. Sie erweitert sich weiter als Wissenskraft und befähigt seine Geweihten, ihre liebevolle Beziehung mit dem Herrn zu verwirklichen. Und als die glückselige, ekstatische Energie, die Chladini Shakti, gibt sie Krishna unbegrenzte Glück. Das letzte dieser drei Aspekte, dieser Chladini Shakti, wird personifiziert durch Srimati Radharani, dem weiblichen Gegenstück zu Krishna. Die materielle Manifestation ist eine pervertierte Reflexion der spirituellen Welt. Die drei Aspekte der spirituellen Energie werden hier materiell reflektiert als die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, nämlich Tugend, auf die die Tugend erhält, Leidenschaft und Unwissenheit. Leidenschaft soll für Freude hier sorgen, aber wie wir wissen, schafft sie nur Leiden. Jemand in der Erscheinungsweise der Leidenschaft versucht, glücklich zu werden, leidenschaftlich glücklich, aber schafft nur Leiden. Und jemand versucht, in der materiellen Welt zu Wissen zu kommen, aber in Wirklichkeit ist dieses Wissen, das er sich anhäuft, nur ein Aspekt der Avidya-Shakti, der Unwissenheitskraft. Und so werden die Seinskraft, die Glückseligkeitskraft und die Wissenskraft pervertiert, reflektiert in diesen drei machtvollen Erscheinungsweisen der materiellen Natur, die alles und jeden hier kontrollieren. Die materielle Manifestation, ja gut. Und diese drei Erscheinungsweisen schaffen ein illusorisches, zeitweiliges Dasein voller Leid für alle Seelen, die in ihre Kontrolle geraten. Der höchste Herr wünscht sich immer, solche bedingten Seelen zu erheben. Da die spirituelle Energie seinen Wunsch versteht, nämlich die bedingten Seelen zu erheben, schafft sie ein Duplikat des spirituellen Goloka-Planetens im Viertel des materiellen Daseins. Durch seine unvorstellbare Energie ist er in der Lage, den unbegrenzten spirituellen Himmel direkt im materiellen Bereich zu schaffen. Somit ist Lord Krishnas Geburtsort Vrindavan, obwohl es sich in den geografischen Grenzen Indiens befindet, in Wirklichkeit transzendental zu der materiellen Natur. So, das also nur als eine kleine Ortsbestimmung, eine kleine Heimatkunde sozusagen über die spirituelle Energie. Nun, um zurückzukommen in diese spirituelle Welt, und der Kontrolle der Maya-Shakti zu entgehen, muss ich der Gottgeweihte der inneren Energie des Herrn unterstellen und nicht der äußeren Energie. Damit der Devotee immer unter der inneren Energie des Herrn bleibt und sie niemals verlässt, auch in der materiellen Welt, gibt die Schriften und der spirituelle Meister dem Devotee exakte Unterweisung, die dieser in seinem eigenen Interesse befolgen muss. Während wir in der materiellen Energie sind, auf dem Wege zu Krishna, und da steht uns immer die Wahl, oder haben wir ständig die Wahl, darüber zu entscheiden, ob wir unter der inneren Energie aktiv werden wollen oder ob wir unter der spirituellen Energie aktiv werden wollen. Der Devotee wird dies in diesem Sinne als Paramahansa bezeichnet, weil er in der Lage ist, diesen Unterschied zu machen. Genauso nämlich wie ein Hansa, ein Schwan, Milch aus einer Verdünnung mit Wasser ziehen kann, so kann auch der Gottgeweihte die Essenz aus der materiellen Welt ziehen, nämlich Krishna-Bewusstsein. Oder, was das praktisch bedeutet, ist ein Dienst zu Krishna. Denn nur durch den Dienst zu Krishna ist es dem Devotee praktisch möglich, unter den Einfluss der inneren Energie des höchsten Herrn zu kommen und damit dem Einfluss der äußeren Energie zu entgehen. Jeden Tag muss dieser Gottgeweihte diese Unterscheidung machen. Prabhupada hat einmal gesagt, dass der Devotee sich in jedem Augenblick seines Daseins in der materiellen Welt die Frage stellen muss, ist das, was ich jetzt tue, zur Freude Krishnas bestimmt? Ich möchte hier als Überlenkung nehmen zu einem Thema, was die Devotees hier alle interessiert und mit lebhaftem Interesse verfolgen lässt. Wir alle, ich meine im Berliner Tempel, aber auch im deutschen Yatra, sind sehr bemüht, das Predigen in Berlin zu erweitern, weil jedem bewusst ist, dass hier große Möglichkeiten sind, die wir ergreifen können, um einfach Krishna-Bewusstsein bekannt zu machen. Keine Stadt hat ein solches Aufnahmevermögen, erstmal was die Anzahl ihrer Bewohner betrifft und dann was die Offenheit ihrer Bewohner betrifft, wie eben Berlin. Doch bei dieser Tätigkeit einen geeigneten Möglichkeiten zu finden in einem neuen Tempel, ist es sehr, sehr, wir sehen, es ist sehr, es ist unsere Aufgabe zu sehen, dass wir bei der Wahl dieser Tempel nicht unsere eigenen Wünsche erfüllen, sondern sehen, was ist Krishnas Wunsch. Und dabei die uns zur Verfügung stellenden Testproben anwenden. Unsere Intelligenz, die Anweisungen, die wir bekommen haben, innerhalb unserer Guru Parampara von unserem spirituellen Meister, das Grundverständnis, das Predigen letztendlich nicht abhängig ist von materiellen Möglichkeiten und wir aus diesem Grunde niemals zum Beispiel von Diener eines Tempels werden. Was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass wir niemals denken sollen, ein teurer Tempel mit besonders vielen Quadratmeter ist notwendigerweise das beste Instrument, um Krishna zufriedenzustellen. Dass das beste Instrument, Krishna zufriedenzustellen ist, ist mit anderen Worten nicht die allerbeste oder allergrößte materielle Facility, Möglichkeit, sondern das, was die Devotees nicht bindet an Zahlungen, die sie nur mit allergrößter Anstrengung machen könnten. sondern was die Devotees weiterhin in ihrem ekstatischen Predigerservice belässt. Das ist, so gibt es also ein paar Charakteristika, ich habe nur einige hier genannt, es sind mehrere, die betrachtet werden müssen. Diese Tempelbeschaffung ist ein von vielen Beispielen davon, wie der Gottgeweihte bemüht sein muss, mit all seiner Energie und Kraft im Schutze der inneren Energie zu bleiben und eben nicht daraus hervorzubrechen und in den Schutz der Äußeren zu fallen. Diese Entscheidung gibt es jeden Tag zu treffen. Wenn wir morgens aufstehen in unserem schönen, warmen Brahmachari-Ashram, wenn der Wecker klingt, dann fängt diese Entscheidung an. Stehen wir auf oder stehen wir nicht auf? Wenn wir auf der Straße sind und Literatur verteilen, haben wir auch mit dieser Entscheidung zu tun. Bemühen wir uns jetzt noch einmal enthusiastisch zu den bedingten Seelen hinzugehen oder denken wir, es hat so und so keinen Zweck? Und was soll ich mich dazu erniedrigen, mit denen zu sprechen? Oder wenn wir miteinander sprechen, unter Vaishnavas, stellt sich die Frage, was besprechen wir? Wie handeln wir miteinander? Versuchen wir demütig zu sein und dem Vaishnava in respektvoller Art und Weise entgegenzutreten? Oder wollen wir vielleicht unsere Macht ihm unter Beweis stellen, indem wir ihn in irgendeiner Weise kontrollieren oder manipulieren oder was weiß ich nicht alles? Jeden Tag, in jeder Minute muss sich der Devotee fragen, nicht nur bei großen Entscheidungen, sondern auch bei den kleinen Entscheidungen. Gerade da muss er anfangen. Handle ich unter Krishna im Krishna-Sinne? Handle ich in Krishnas Yoga, in Krishnas, unter dem Schutz von Krishnas Energie? Oder handle ich außerhalb von Krishnas Energie? Srila Prabhupada hat einmal Bhakti oder Hingabe definiert als eine bewusste, liebevolle Bemühung, Krishna zufriedenzustellen. Nicht unbewusst, bewusst. Das heißt, man ist aufmerksam dabei und wenn man bewusst ist, muss man seine Intelligenz einschalten. Und wenn Intelligenz oder wo Intelligenz eingeschaltet wird, da haben wir es mit der wichtigsten Funktion zu tun, die entscheidet, ob eine Entscheidungsfindung gut ist oder schlecht, nämlich dem Unterscheidungsvermögen oder der Diskrimination, eine Funktion der Intelligenz, zu trennen zwischen Bereichen. So in der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins, aber auch in der Ausübung des eigenen Krishna-Bewusstseins, muss der Devotee bemüht sein, diese Entscheidung zu treffen, nämlich zwischen der äußeren und der inneren Energie zu unterscheiden, zwischen dem, was Krishna bewusst ist und dem, was Maya bewusst ist. Nun, hierzu ist selbstverständlich eine spirituelle Kraft nötig. Man kann nicht eine Unterscheidung treffen, wenn man keine Kraft hat. Spirituelle Kraft hat. Im 16. Kapitel der Bhagavad Gita werden die Dämonen beschrieben auf eine höchst interessante Art und Weise. Ich würde sehr gerne euch das im Urtext vorlesen, im Sanskrit, weil ihr es da dann ganz klar, also im Sanskrit kann man dann ganz klar sehen, worauf es hier ankommt. Und zwar heißt es hier Pavritim Cha Nivritim Cha, ich lese aus dem 7. Vers des 16. Kapitels, Jana Navidu Asura Nashocham Navichacham. Das ist so schön. Nasatyam Teshu Vikyate Praviti, richtiges Handeln, und Nivriti, falsches Handeln, die dämonisch sind, wissen nicht, was getan werden muss und was nicht getan werden darf. Seht, diese Unterscheidungskraft ist den materialistischen Dämonen nicht anheim, letztendlich zu unterscheiden, zwischen Tätigkeiten, die getan werden sollen oder nicht. Das können die nicht machen. In der Bhagavad Gita, es liegt nicht daran, dass sie nicht intelligent sind. Die sind intelligent auf ihre Weise. Duskritina, sagt Krishna zu ihnen. Sie sind Kritina heißt sehr heißt intelligent, verdienstvoll. Und Dus kann sowohl als Steigerung gesehen werden, als auch als Negierung. Mit anderen Worten, Duskritina kann heißen sehr intelligent und kann auch heißen falsch intelligent. Die Dämonen sind beides. Sehr intelligent auf falsche Weise. Denn sie haben nicht die spirituelle Unterscheidung, die spirituelle Kraft, um letztendlich zu unterscheiden zwischen diesen beiden Bereichen, was getan werden darf und was nicht getan werden sollte. Diese Kraft kann nur jemand haben, dessen Intelligenz gestärkt ist und über den eigenen Motivationen steht. Solange der Mensch motiviert ist, ist seine Intelligenz schwach und nicht in der Lage zu unterscheiden zwischen was getan werden kann oder was nicht getan werden darf. Wir am Sonntag, im Sonntagsfest, möchten wir gerne eine Vorlesung halten über den Begriff Helden und haben schon einen Versuchsexperiment gestartet in Heidelberg und ein paar Erfahrungen gesammelt. Und, in diesem Vortrag ist der entscheidende Punkt, auf den es ankommt, ist, dass es Helden oder intelligente Menschen in der materiellen Welt nicht im wahrsten Sinne des Wortes geben kann, weil sie immer noch Sklaven bleiben und unterjocht. Dies wird ausgeführt werden am Samstag. Am Sonntag haltet euch eingeschaltet. Aber hier in diesem Zusammenhang reicht es zu sagen, dass Intelligenz nicht bedeutet, einfach nur die materielle Welt zusammenzuzählen. Intelligenz bedeutet nicht zu sagen, wie viel rote Schuhbänder es in Kreuzberg gibt oder zu analysieren, wie viel Permutknöpfe es auf den Berliner Hemden gibt in Toto. Die Intelligenz bedeutet sich nicht mit dem Zählen, dem Analysieren der materiellen Welt beschäftigen und Heldentum sicherlich auch nicht Errungenschaften innerhalb der materiellen Welt zu schaffen. Intelligenz und Heldentum, wenn wir dieses Wort gebrauchen wollen, bedeutet zu diskriminieren. Was ist wichtig, was ist unwichtig? Was ist satt oder ewig und was ist asat? Was ist vergänglich? Was ist Maya, nämlich Illusion, und was ist Yoga Maya, spirituelle Wahrheit? Interessant. Das ist die Kraft, die ein Vaishnava erlangen kann, indem er seine Intelligenz stählert. Und hier mit, wir haben gestern ein neues Wort, eine idiomatische Redenwendung, endgültig in unserem Wortschatz aufgenommen, kleine Brötchen backt. Das heißt, das ist ein Begriff aus dem Bäckergewerbe, wo ein Mensch anfängt mit kleinen Investitionen, die seinen Möglichkeiten entsprechen, sodass er mit diesen Investitionen kleine Produkte, also leicht Geschäfte machen kann, und mit dem Gewinn, die er dann erlangt, kommt er dazu, große Laibe von Brot herzustellen, die dann mit gutem Gewinn unter die Menge gebracht werden kann. Man muss aber langsam anfangen. So ist es auch im Stehlen der Intelligenz, um zu sehen, was zu tun ist und was nicht getan werden darf. Und das jetzt mal so weit ausholt. Man muss, um diese diskriminierende Intelligenz zu bekommen, spirituelle Kraft aufwenden, die dann entscheiden kann, wo wir, also was getan werden soll und was man besser nicht unternimmt. Dies ist ein Punkt, der sehr schön, der sehr hervortritt, wenn man sich beschäftigt mit diesen beiden Begriffen Mahamaya und Yogamaya. So, ich möchte hier enden. Sind dazu Fragen? Ja.
Das am Anfang die Kuhhirten erwähnen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was die echten Kuhhirten gemacht haben, dieses ganze Jahr lang.
Dieses ganze Jahr?
Die falschen Mann in der Höhle.
Achso, die macht die Kuhhirten jung, meinst du? Die Kuhhirtenjungen waren in einem Tal und spielten. Das wird von Sanatan Goswami erklärt. Die wurden also nicht gestorben. Die spielten da. Nein. Durch Yogamaya. Zusammen mit Krishna, das weiß ich nicht so. Hast du das gehört, Sedi? Ich nehme an, weil die nicht die Trennung von Krishna ertragen hätten, dass es zusammen mit Krishna war. Aber es kann auch sein, dass Krishna verabschiedete sich ja von den Kuhhirtenjungen. Wisst ihr? Verabschiedete sich und suchte nach den Kälbern. Denn die Kuhhirtenjungen registrierten. Also vielleicht, ich muss sagen, ich weiß es nicht. Weiß es jemand von euch? Ja? Und ist dann losgegangen. Und war dann weg für lange Zeit. Für ein Jahr wohl, in dem das stattfand. Die haben es aber nicht gemerkt. Fantastisch. Ja? Gut. Die waren dann sehr, die waren total in Yogamaya, kann man sagen. Gut. Ja, danke. Ja. Ein Viertel von unendlich nehmen sozusagen. Ein guter Punkt, Frank. Ein sehr guter Punkt. Das hieße. Ja, sehr gut überlegt, also wirklich. Du bist durch ein gutes Bhakta-Programm durchgegangen, wo die Intelligenz ein bisschen geschult worden ist. Dieser Begriff ein Viertel ist nur ein bildhafter Wert. Er ist nicht, kann nicht so umsetzt werden. Es ist tatsächlich nicht ein Viertel. Denn die materielle Welt ist messbar. Maya heißt das, was messbar ist. Und die spirituelle Welt ist aber nicht messbar. Wenn du also die materielle Welt angenommen, das kann kein Mensch in dieser materiellen Welt machen. Nicht angenommen, jemand könnte die ganze materielle Welt messen. Und davon dann, und das mal 3 nehmen. Oder nimmt man das mal 4. Mal 3. Dann hätte er ja die Maße der spirituellen Energie. Aber, das kann man nicht so sehen. Das ist ein bildhaftes Beispiel, ist nicht wörtlich zu sehen. Es soll nur ausdrücken, dass die materielle Welt verhältnismäßig klein ist im Vergleich zur spirituellen Welt. Trotzdem wird immerhin so ein großer Wert genommen, nämlich ein Viertel, da sie für uns hier ganz schön groß ist. Also wie Krishna sagt, Mama Maya, du sagst ja, sie ist unüberwindbar. denke, hier sollten wir enden. Ich meine, das gehört jetzt vielleicht nicht so dazu, aber heute gehen doch die Devotees ab Harinam, oder?
Ja, gut.
Wir, das sind aber wahrscheinlich im Gespräch vertieft. Ja. All glories to Srila Prabhupada.